Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer 19 Uhr samstags auf FSK 93.0 und dann als Podcast im Internet herunterladbar. Letzten Donnerstag war der vorletzte Verhandlungstag vor der Sommerpause, die es dann beim Münchner Gericht geben wird. Es wurden weitere Zeuginnen und Zeugen gehört, unter anderem wieder zu den Morden. Wie immer springt die Beweisaufnahme so ein bisschen, unter anderem dadurch, dass ich eben verschiedene Aussagen, die waren länger als gedacht, deswegen mussten Zeuginnen und Zeugen ein- und wieder ausgeladen und umgeladen werden. Deswegen springen die Ereignisse hin und her zwischen den verschiedenen Mordfällen, aber auch eben der Brandstiftung dort in Zwickau durch Beate Zschäpe, was ja manche befürchten möglicherweise das Einzige ist, was man ihr wird nachweisen können. Und die Verteidigung von Beate Zschäpe möchte ja immer noch darauf hinaus, dass sie sozusagen noch nicht mal Mitwisserin war, sondern nur dort denen die Blumen auf den Balkon gestellt hat und das ganze bürgerliche Außen gewahrt hat, aber keine direkte Mittäterin des nationalsozialistischen Untergrunds gewesen sei und dass sie deswegen auch an den Morden nicht beteiligt sei. Ein ganz anderes Bild auf Beate Zschäpe, dass sie eben ein gefestigtes, gleichberechtigtes Mitglied war, wird unter anderem eben in der Aussage von BKA-Beamten, die Aussage von Holger Gerlach, die er damals bei der Polizei gemacht hat, eben dort als Zeugen Aussagen vor Gericht, weil Holger Gerlach ja nur eine Erklärung abgegeben hat, aber eben nicht auf Fragen antwortet. Und der hat bei der Polizei Beate Zschäpe als gleichberechtigtes Mitglied beschrieben. Dazu ist auch interessant, möglicherweise letzte Woche wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Beate Zschäpe eingestellt. Da geht es um einen Vorfall in der Silvesternacht 1996. Da sind die drei also noch nicht abgetaucht am Erfurter Bahnhof. Nachdem der NSU 2011 sich selbst hat auffliegen lassen, haben sich eben zwei Brüder an die Polizei gewandt im Sommer 2012 und haben berichtet, dass sie eben 1996 dort auf diesem Erfurter Bahnhof von den dreien angegriffen wurden. Sie waren äußerlich sozusagen als Punks erkennbar, wollten dort umsteigen, mussten in einer Kneipe warten und wurden dann von den dreien schon angeredet, die sie dann eben später in den Medien erkannt haben. Und als sie dann aufs Gleis zurück wollten, spielte sich Folgendes ab. Sie sind also aufgestanden und sind rausgegangen. Und jetzt zitiere ich aus Spiegel. Der eine Bruder rief, lauf, lauf, der hat eine Knarre. Da fielen schon die Schüsse, 3 bis 5 Stück. Die Brüder und der Mitreisende rannten zum Zug, riefen der Zugführerin zu, sie soll die Türen verschließen. Sie machte das auch und löschte außerdem das Licht im Zuginneren. Sind also hinter denen hergelaufen und haben auf sie geschossen. Den Brüdern ist nichts passiert. Sie beschrieben allerdings bei der Polizei eben dieses Trio aus Bönhardt, Mundlos und Zschäpe als gleichberechtigtes Trio. Alle drei waren daran beteiligt. Das Verfahren wurde eingestellt, beziehungsweise die Ermittlungen wurden eingestellt, weil es wohl keine Nachweise gibt, dass Zschäpe daran beteiligt war. Allerdings passt diese Begebenheit relativ gut zu dem, was man aus den 90ern, aus der Nazi-Szene und vor allen Dingen aus der Thüringer Nazi-Szene zu hören bekommt. Und auch da lässt sich ganz klar sagen, dass Zschäpe eben keine Mitläuferin oder das Heimchen am Herd oder wie auch immer war, sondern immer Mittäterin, immer Mitwisserin, immer vorne mit dabei. Und um das nochmal zu verdeutlichen, werden wir jetzt einen Ausschnitt aus der schon vor einer Zeit Anfang des Jahres gelaufenen Veranstaltung mit Katharina König spielen. Und zwar handelt sich um die Veranstaltung Allein schon NSU. Veranstaltet wurde das vom studentischen Milieu im Pferdestall an der Uni Hamburg. Und bei dieser Veranstaltung erzählt Katharina König eben, wie die Nazi-Szene in den 90ern in Jena und Thüringen aufgestellt war. Und auch das zeigt eben, dass Beate Zschäpe da immer dran beteiligt war. Und genau dieses Stück aus der Veranstaltung, allein schon NSU, wollen wir jetzt hören. Vielleicht wird Katharina König noch einmal dieses Jahr in Hamburg bei einer Veranstaltung sprechen. Zumindest verdichten sich da die Gerüchte. Da kann man sich also schon mal drauf freuen und da auch schon noch mehr von ihr zu NSU hören. Jetzt aber erstmal der Ausschnitt zu NSU in den 90ern, als sie noch nicht NSU waren, sondern Teile der Thüringer Nazi-Szene, und zwar führende Teile dieser Szene.
Ich bin im Jena der 90er Jahre groß geworden. Ich kenne die drei, die heute überall als NSU durch die Presse und Medien geistern, noch als ganz klassisch Nazis, so wie sie in den 90er Jahren ausgesehen haben, wie einige Medien, die auch heute Nazis noch gerne verkaufen, also mit Springerstiefeln, weißen Schnürsenkeln und so weiter und so fort. Bekannte von mir sind auch von Bönhardt bzw. Zschäpe zusammengeschlagen worden. Das waren im Jena der 90er Jahre keine Unbekannten, sondern die gehörten mit zu den Nazis, die man kennt. Das gibt es ja so in jeder Stadt, dass es eine Führungsklique mehr oder weniger gibt von Neonazis, die alle, die sich im alternativen Spektrum bewegen, selbst wenn sie selber sich gar nicht der Antifa zurechnen sollten, namentlich und vom Äußeren her bekannt sind. Und dazu gehörten Mundlos, Bönhardt und Zschäpe, aber eben auch Wohlleben, der als einziger NSU-Unterstützer noch in U-Haft sitzt. Der Rest ist ja sehr wahrscheinlich in irgendeinem Schutzprogramm. Jedenfalls betrifft es Schulze und Eminger, deren und Gerlach, deren Ladungsadressen sind nämlich verrückterweise welche bei der Polizei und keine anderen. Und ist davon auszugehen, dass sie ja eine Kronzeugenregelung oder irgendwas anderes verhandelt haben, damit sie eben nicht mehr entsprechend belangt werden, wie es eigentlich nötig wäre, gemessen an dem, was sie mit zu verantworten haben, und dafür eben komplett auspacken. Vorweg ganz kurz, wo kommt NSU her und wo sind sie entstanden, in welchem sozialpolitischen Umfeld? Das Ganze kann man nicht losgelöst betrachten von den rassistischen Ausschreitungen Anfang der 90er Jahre in Gesamtdeutschland, also Rostock, Solingen, Mölln, Hoyerswerda. Das sind die Namen, die man kennt, aber 91, 92 gab es insgesamt über 200 rassistisch motivierte Übergriffe auf Asylbewerberheime. In Thüringen waren es allein 40, die es gegeben hat. Und in diesem Hintergrund entstehen die einzelnen Neonazi-Kameradschaften, insbesondere in Ostdeutschland. Ich glaube, in den alten Bundesländern hat es die Kameradschaften schon länger gegeben. In Ostdeutschland entstehen die ab 91, 92 und da insbesondere vor dem Konzept des führerlosen Widerstandes. Und das ist auch das, was NSU ja faktisch auszeichnet, dann ab dem Moment des Untertauchens. Ab 94 gibt es in Ostthüringen, das ist Jena, das ist Gera, Erfurt kann man noch mit hinzurechnen, die Anti-Antifa, das ist das Konzept von Christian Worch, der hatte das 92 das erste Mal irgendwo öffentlich in, ich weiß gar nicht in welcher Neonazi-Zeitschrift, aber hat er es öffentlich gemacht, inklusive dem Konzept der national befreiten Zonen, also sich in Stadtteilen anzusiedeln, sich entsprechend gesellschaftskonform zu verhalten und damit in der bürgerlichen Gesellschaft anzudocken und dort als die angenehmeren politischen Gruppierungen wahrgenommen zu werden und in der Konsequenz dafür zu sorgen, dass sich alternative Punks, Jugendliche, aber eben auch Migranten in den Stadtteil nicht mehr blicken lassen können. Das passiert in Jena, das passiert in Lobeda und Winsala, das sind verrückterweise dann auch die zwei Neubaustadtteile, in denen nicht nur national befreite Zonen stehen, sondern in denen es auch noch eine ganz praktische Unterstützung gibt, nämlich durch die vor Ort angesiedelten Jugendzentren, die beide von der Stadt finanziert sind und beide in einem Bundesprogramm oder über ein Bundesprogramm finanziert werden. Da war damals Angela Merkel noch für zuständig, die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit. Im Winzerclub hatten sie einen Bandproberaum, wo Nazi-Bands proben konnten, wo es am Wochenende Nazi-Konzerte gegeben hat und wo sie letztendlich bestimmt haben, was dort stattfindet und was nicht. Einer der Sozialarbeiter, der damals schon dort gearbeitet hat und heute immer noch dort angestellt ist, hat ausgesagt, dass Mundlos ihm gegenüber mal Auschwitz und den Holocaust als solches geleugnet hätte und er wäre nicht in der Lage gewesen, darauf zu reagieren, hätte diese Aussage, dieses Zitat so stehen lassen in einer Jugendgruppe von ca. 15, 20 Jugendlichen und wäre gegangen. Und so ist eben mit Neonazi-Sprech umgegangen worden in diesen Räumlichkeiten von der akzeptierenden Jugendarbeit. Besseres Beispiel gibt es nur noch aus Weimar vom Dichterweg. Das war ein von Nazis besetztes Haus, das dann über dieses AGAG-Programm von Frau Merkel gefördert wurde. Und da gibt es ein herrliches Foto, wie Frau Merkel mit Nazis vor dem Dichterweg steht, um ihr Jugendprogramm berühmt zu machen. Und im Hintergrund weht die Reichskriegsflagge. Also das ist sozusagen das Bezeichnende für 90er Jahre in Ostdeutschland. Betrifft nicht nur Thüringen, sondern betrifft genauso Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, ja, alle ostdeutschen Bundesländer. Hintergrund des Ganzen ist es, ich nenne es jetzt mal Konflikte, die es zwischen linken Jugendlichen und rechten Jugendlichen gegeben hat, wurden reduziert auf ein Gewaltproblem zwischen rivalisierenden Jugendgruppen. Der politische Hintergrund wurde komplett ignoriert und damit eben auch entpolitisierte Jugendarbeit angesiedelt. Und diejenigen, die politische Jugendarbeit gemacht haben, gibt es leider sehr wenige, aber die gab es. Die sind dafür noch diffamiert worden und denen wurden in der Konsequenz dann eben auch oft die Gelder gestrichen, weil sie polarisieren würden, ohne Feindbilder in Personen von Neonazis nicht leben könnten und ähnliches mehr. In diesem Umfeld werden Mundlos, Bönhard, Zschäpe groß in der Anti-Antifa Jena, die sich dann später umbenennt in den Nationalen Widerstand Jena. Diese nationalen Widerstandsgruppen gründen sich in allen Städten in Thüringen und werden ab 96 unter dem Dach des Thüringer Heimatschutzes zusammengefasst. Thüringer Heimatschutz ist wirklich nichts anderes gewesen als eine Dachorganisation dieser einzelnen Kameradschaftssektionen, angeleitet und angeführt von Tino Brandt aus Saalfeld-Rudolstadt. Tino Brandt kommt ursprünglich allerdings aus Coburg und hat in Coburg beim Verlag Nation und Europa, heute heißen die nicht mehr Nation und Europa, sondern Die Zukunft oder irgend sowas, also jedenfalls der größte Monatszeitschrift der Neonazis, da war er angestellt und hatte zumindest in Absprache mit Kai Dalek, wer den kennt, der war ja im Bayern V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutzes, dann auch seine Dienste beim Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz aufgenommen. Der Thüringer Heimatschutz hat es geschafft, dass innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von zum Teil sogar weniger als einer Stunde, mehrere Dutzend und zum Teil dann bis zu 150, 200 Neonazis irgendwo auf der Straße waren. Ich habe das einmal erlebt. Am 3. Oktober 93 standen plötzlich knapp 300 Neonazis vor dem Tor der JG Stadtmitte. Das ist in den 90er Jahren so eine der wenigen Räumlichkeiten in Jena gewesen, wo man sich als alternative Jugendliche aufhalten konnte, und haben versucht, das zu stürmen. Die Polizei ist gerufen worden. Die Polizei kam nach circa 30 Minuten. Also in der Zeit hätte das alles auch schon erledigt sein können. Die kamen über die Tore geklettert, wie so ein Zombie-Film. Ich habe das heute noch vor mir wieder, diese ganz klassischen Klatzen mit Springerstiefeln und dann eben auch, es wurde geschossen, also Schreckschusspistolen, ähnliches mehr. Das war relativ Normalzustand. Zum Normalzustand gehörte genauso dazu, dass nachts mit Autos auf Jagd gegangen wurde, um entweder Migranten zu erwischen oder eben Jugendliche, junge Erwachsene, Leute, die sich politisch engagieren, die zum Teil einfach nur nicht in das Weltbild der Nazis passen. Sehr beliebt war, dass jungen Frauen Zigaretten in der Brustgegend ausgedrückt wurden, Hakenkreuze irgendwo einzuritzen und ähnliches mehr. Das war mindestens in der Woche 3 bis 4 solcher Vorfälle, die von der Polizei komplett ignoriert wurden. Wenn man hingegangen ist und Anzeige gemacht hat, wurde zwar aufgenommen, ist nie was passiert, ist nie jemand ermittelt worden, selbst wenn Name und Adresse der handelnden Neonazis dazugegeben wurde. Der Thüringer Heimatschutz sorgt aber auch für den ideologischen Hintergrund, die politische Bildung im weitesten Sinne für die Neonazis. Das findet statt durch Stammtischtreffen, die es wöchentlich gegeben hat in Heilsberg ab 96. Das ist ein ganz kleines Kacknest in der Nähe von Saalfeld. Dort haben sie eine Gaststätte angemietet und dort eben sich große Neonazi-Führer eingeladen, die ihn über solche Sachen wie Aussagen bei Polizei entsprechende Handlungsanweisungen gegeben haben, die ihn aber insbesondere die Nazis vorbereitet haben auf die Dienstzeit bei der Bundeswehr. Für Nazis war es damals normal und ist es heute zumindest meines Wissens auch noch, dass man natürlich versucht, bei der Bundeswehr Dienst zu tun und das deswegen, weil man darüber eben den Dienst an der Waffe erlernt. Der MAD, der militärische Abschirmdienst, führt allerdings im Vorfeld mit allen, die sich bei der Bundeswehr bewerben oder die ja von denen zum Teil auch bekannt ist, dass sie der rechten Szene zuzuordnen sind, entsprechende, ich nenne es mal Einstellungsgespräche, um eben zu verhindern, dass Neonazis in die Bundeswehr kommen. Das war auch damals schon ihr Ansatz und Konzept. Allerdings haben eben die Neonazis A, die Vorbereitung bekommen, wie sie das umgehen können, dass klar ist, wie tief sie in der Nazi-Szene drinstecken. Und B, ich habe jetzt mittlerweile einige solcher MAD-Befragungsprotokolle gelesen, die Nazis sagen, dass sie Nazi sind und für den MAD ist es okay, dass sie Nazis sind. Die werden trotzdem in der Bundeswehr aufgenommen und sie dürfen trotzdem ganz klar nicht nur den Dienst an der Waffe, sondern auch in die entsprechenden Einheiten, wo sie mehr lernen, als nur mal ein Gewehr in der Hand zu halten. Das ist typisch für Heilsberg 96, 97, Nazis zu politisieren, Nazis Informationen mitzugeben. Und dazu kommt dann die Struktur, die, also mal zum Hintergrund, heutzutage hat jeder ein Handy, Internet ist Standard, kriegt man überall, war jetzt in den 90er Jahren nicht das Normale. Ein Handy kostet so 900 bis 1100 Mark und dazu dann entsprechend noch der Vertrag, wo die Minute irgendwie, keine Ahnung, eine Mark 50 oder 2 Mark kostet. Nazis hatten verrückterweise fast alle Handys. Heute ist klar, ein Großteil dieser Handys ist über den Verfassungsschutz finanziert worden. Tino Brandt hat des Öfteren angeblich sein Handy verloren und daraufhin entsprechende Summen vom Thüringer Landesamt zur Verfügung gestellt bekommen, damit er erreichbar ist. Er hat die Handys dann eben weitergegeben an seine Kameraden und zum Teil auch vertickt an seine Kameraden, weil er so viel Geld brauchte oder wie auch immer. Vom Thüringer Heimatschutz, der übrigens bis 2001 bestanden hat, 2001 hat der sich formal öffentlich offiziell aufgelöst, hat was damit zu tun, dass im Jahr 2001 Tino Brandt enttarnt wird und er der große Führer des Thüringer Heimatschutzes ist, gehen bis zur Auflösung wöchentlich Übergriffe aus auf Jugendliche und eben ja Punks, vor allem Antifas, sofern sie das wissen. Schwarze Listen werden geführt mit Adressen von Leuten, die sich engagieren. Aber es werden auch schwarze Listen geführt von Polizisten, die versuchen, den Thüringer Heimatschutz einzudämmen. Das ist eine Information, die ich selber nie gedacht und geglaubt hätte, aber es stimmt. Es gab in den 90er Jahren und Anfang der 2000er einige sehr engagierte Polizisten, die versucht haben, die rechte Szene einzudämmen beziehungsweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen diese vorzugehen. Hat leider nicht wirklich funktioniert. Tino Brandt kennen alle als V-Mann. Er ist allerdings nicht der Einzige, der in den 90er Jahren geführt wird in Thüringen. Dazu gehört ebenso noch Thomas Dienel, das ist der Gründer der Deutschnationalen Partei gewesen, der im Spiegel Reportagen auftritt mit Hitlergruß, mit Holocaustleugnung, mit einer kompletten Verleugnung des Dritten Reiches und dazu aufruft, das Dritte Reich wiederherzustellen und die Deutschen müssen sich entsprechend wehren. Verfahren hat er dafür nie ranbekommen. Was er bekommen hat, ist Geld als V-Mann des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutzes. Wer auch noch Geld bekommen hat, ist der Sektionsleiter Thüringen-Sektion von Platt und Anna. Das war Marcel Degner. Im Untersuchungsausschuss befragt, inwieweit Platt und Anna denn in Thüringen eine Rolle gespielt hätte, wurde das vom V-Mann-Führer von Marcel Degner verleugnet. Das hätte nie eine Rolle gespielt. Das wäre nur eine Bezeichnung gewesen, die Marcel Degner sich selber gegeben hätte. Nachdem dann entsprechende Presseberichte, aber auch Antifa-Recherchen vorgelegt wurden, wie viel Konzerte, wie viel Spenden, Sammelaktionen, gerade auch für die drei Untergetauchten es in den 90er Jahren gegeben hat, musste er dann eingestehen, dass er wohl nicht wirklich Bescheid wusste über das, was sein V-Mann da alles so getan hat. Wir reden übrigens bei Tino Brandt über eine Summe von insgesamt 100.000 Euro, die er in dem Zeitraum erhalten hat. Um das mal deutlich zu machen, der Durchschnittslohn heute in Thüringen beträgt 1.200 Euro und Tino Brandt hat allein über diese V-Mann-Gelder 1.800 Euro in den 90er Jahren erhalten, monatlich. Da war, glaube ich, das auch noch ein bisschen mehr wert, sozusagen, als was es heute wert ist. Und was richtig gesagt wurde, zusätzlich zu den rein Finanzleistung gibt es dann eben die, ich nenne es mal infrastrukturelle Unterstützung, gibt es aber eben auch die Unterstützung, wenn die Polizei Ermittlungsverfahren gegen Tino Brandt führt. Davon gab es insgesamt 35, kein einziges von den 35 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruch, schwerer Körperverletzung und ähnlichem mehr, ist zu irgendeinem Ergebnis gekommen. Alle sind eingestellt worden, beziehungsweise haben mit einem Freispruch für Tino Brandt geendet. Wir sind in den 90er Jahren in einer Atmosphäre, die gekennzeichnet ist von einer letztendlich beherrschenden Jugendkultur, die rechtsgeprägt ist. Insbesondere im ländlichen Raum, und Thüringen ist sehr ländlich, gibt es eigentlich kaum Jugendliche, die sich irgendwie dagegen stellen und die sich dagegen versuchen zu wehren. Also die Variante ist A, man wird Teil der Neonazi-Szene. Oder B, man hält sich zurück und äußert sich überhaupt nicht zu dem, was dort vorgeht. In den Städten gibt es kleinere Gruppen, die versuchen, dem was entgegenzusetzen. In Saalfeld, das ist die Burgfeste des Thüringer Heimatschutzes, wird für 1997 eine bundesweite Antifa-Demonstration angemeldet unter dem Motto, den rechten Konsens brechen. Das ist die erste Antifa-Demonstration nach der Wiedervereinigung, die verboten wird. In Konsequenz fahren trotzdem, die Netzwerke funktionieren noch nicht so ganz, fahren trotzdem ca. 500, 600 Leute nach Saalfeld, um dort eben spontan Demonstrationen durchzuführen. Das funktioniert nicht. Die werden alle am Bahnhof weggehaftet, sitzen zum Teil über 48 Stunden in den Gefangenen-Sammelstellen, die es in Saalfeld gibt. Das Verbot wurde übrigens angeordnet vom linken Innenminister, also von einem SPD-Innenminister, der sich selber der linken SPD zuordnet und der dafür gesorgt hat, dass alle im Anschluss ein Verfahren ranbekommen haben. 1998 kommt es zur Wiederholung dieser Demonstration beziehungsweise zu einem erneuten Versuch. 5000 Menschen demonstrieren in Saalfeld gegen den rechten Konsens. Wie gesagt, Thüringer Heimatschutz hat dort seine Hochburg. Dort ist Heilsberg, der Stammtischort, die Gaststätte, in der sie sich wöchentlich treffen können. Dort wird auch wenige Wochen vorher das bis dahin größte Waffenlager der rechten Szene ausgehoben, nämlich im Umfeld dieser verbotenen Demonstration. Der Landrat in Saalfeld-Rudolstadt erklärt noch kurz vor der Demonstration, dass es nicht hinnehmbar wäre, dass die Linken nach Saalfeld kommen und den Standortfaktor damit beschädigen und damit dafür sorgen, dass der touristische Wert von Saalfeld massiv sinkt. Zwei Wochen später wird Jana Georgi, das ist dann am 26.03.1998, ein 14-jähriges Mädchen, das der linken Szene zugehörig ist, von Neonazis abgestochen und ermordet. Das ist die Phase, in der wir uns in den 90er Jahren befinden. Und das ist die Phase, in der Mundlos, Bönhardt und Zschäpe groß werden, die mehrfach an diesen Stammtischtreffen in Heilsberg teilnehmen, die an allen Demonstrationen teilgenommen haben, die es in Jena gibt, die es in Saalfeld gibt, an spontanen Aktionen, wenn es um Übergriffe gegen alternative Zentren geht und ähnliches mehr. Das war jetzt kurz zum Hintergrund, wo die drei herkommen.
Das war, wie gesagt, Katharina König auf der Veranstaltung allein schon NSU. Da hat sie das erzählt und die gesamte Veranstaltung, die Anfang des Jahres hier in Hamburg stattgefunden hat, gibt es auf studentischesmilieu.wordpress.com nochmal komplett zum Nachhören. Da beleuchtet sie auch andere Aspekte. Und das war es auch wieder mit der dieswöchigen Sendung. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Nächste Woche die neue Ausgabe, 19 Uhr am Samstag, wie immer. Bis dahin.